Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Kann jemand Carlos Alcaraz gegen Jannik Sinner im Finale der US Open verhindern? Wer ist die große Favoritin bei den Frauen? Ist es Iga Swiatek jetzt? Ist es Arina Sabalenka? Was macht Coco Gauff, die sich gerade von ihrem Coach getrennt hat? Fragen über Fragen, die wir heute nicht beantworten werden aber versuchen, eine Antwort dafür zu finden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk. Heute mit der großen Auslosungsvorschau auf die US Open 2025. Mein Name ist Andreas Thies. Bei jeder Auslosungsvorschau bis jetzt dabei gewesen Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, es ist, das kann ich jetzt wirklich sagen, da warst du bei jeder dabei.
Ja, es sind schon ein paar gewesen, ne?
Ja, es ist jetzt, ich habe es noch nachgerechnet, 47. glaube ich ist es jetzt.
Also wenn jemand seine Masterarbeit damit verbringen möchte, das auszuwerten, ja. Nur zu.
Da würde ich unterstützen, da würde ich mithelfen. Ich habe, glaube ich, nämlich noch alle Podcasts hier auf der Festplatte.
Ja, also. Na? Vielleicht ist es eher was für die Oberstufe, Vorbereitung auf Studium. Trotzdem, genau. Ja. Schon einiges an Arbeit.
Ja, genau. Bevor wir auf die Auslosung bei den Frauen kommen, müssen wir erstmal noch einen Wettbewerb besprechen, den es schon gegeben hat. Und das ist das Mixed-Doppel. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, das Turnier an zwei Tagen durchgeführt, vor dem eigentlichen Turnier, die Mixed-Spielerinnen und Mixed-Spieler, beziehungsweise Doppelspielerinnen und Doppelspieler haben die Nase gerümpft, haben gesagt, ja, wir werden hier ein bisschen ausgeschlossen. Am Ende gab es dann allerdings bei ganz vielen Einzelstars, die dort angetreten sind, eine Siegerpaarung, die wir letztes Jahr auch hatten. Sarah Errani und Andrea Vavassori, die haben das Finale gewonnen gegen Iga Swiatek und Casper Ruud. 6-3, 5-7, 10-6. Und Philipp, wir müssen gar nicht so viel über das Sportliche sprechen, aber was ich sagen möchte ist, dass mir der ja fast schon Klassenkampf, den Sarah Errani und Andrea Vavassori hier durchgeführt haben, dass der mir schon ganz gut gefallen hat.
Ich meine, sie haben ja direkt gesagt, sie treten nicht nur für sich an, sondern für alle Doppelspieler und Doppelspielerinnen. Haben sie erfolgreich gemacht. Es ist natürlich eigentlich genau das gewesen, was sich viele vom Mixed eher, vielleicht sogar vom Doppel und Mixed erträumen würden oder zumindest wünschen würden, dass da die Einzelstars auf die Doppelexperten und Expertinnen treffen. Das ist jetzt hier der Fall gewesen. Wir hatten allerdings wirklich nur eine Paarung dabei, die klassische Doppelspieler und Spielerin waren und das waren Errani und Vavassori. Sie haben es gewonnen. Ich bin jetzt nicht die Nacht dafür aufgeblieben. Aber von dem, was ich mitbekommen habe, ist es sehr unterhaltsam gewesen und hat am Ende auch die verdiente Siegerpaarung gehabt. Das Spannendere ist jetzt natürlich eigentlich, was passiert hier nach? Und wir hatten am Montag eine etwas längere Diskussion nochmal gehabt über das neue Masters 1000 Format. Und ich hatte gesagt, dass es da wahrscheinlich keinen Weg mehr zurückgeben wird. Und ich sehe ja auch keinen Weg zurück. Also zumindest für die US Open und Australian Open. Ich wäre extrem überrascht, wenn wir nicht in Australien etwas ähnlich sehen würden, das hier nächstes Jahr in New York wieder sehen würden. Stadion war ausverkauft, ja. Ist beim Mix sonst nicht der Fall. Das Ding ist auf ESPN gelaufen, hat super viel Aufmerksamkeit bekommen. Die Einzelstars waren zufrieden, weil es richtig viel Kohle gab. Also ich sehe nicht, wie wir hier nochmal einen Schritt nach hinten wieder machen.
Ich glaube auch nicht, dass es den Schritt bei den US Open geben wird. Bei den anderen drei Grand Slams bin ich dann aber auch sehr gespannt. Australian Open kann ich mir auch vorstellen. Allerdings haben die in den letzten Jahren diese Qualifikationswoche oder die Opening Week haben sie schon ganz gut gestaltet mit vielen Showmatches etc. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch noch was Ähnliches geben könnte in den nächsten Jahren. Bei den French Open kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Spielerinnen und Spieler nach Madrid, nach Rom, nach einer wirklich langen Sandplatzsaison vor dem anstrengendsten Grand Slam, dass sie dann auch noch in den zwei Tagen in der Quali-Woche da nochmal antreten wollen. Und Wimbledon wird es eh nicht machen, weil sie ihre Plätze schonen müssen. Jedenfalls die großen.
Ja, nee, also in der Quali-Woche kann ich es mir auch nicht vorstellen, aber das Format kann ich mir vorstellen. Ich habe jetzt gerade, man hat es vielleicht im Hintergrund gehört, noch kurz getippt, weil ich doch meine, irgendwo im Vorbeigehen in den letzten Wochen mal gelesen zu haben, dass die Olympischen Spiele, die nächsten, das auch so machen werden. Nur ein Zweitageswettbewerb fürs Mix direkt am Anfang. dann kann es ja nur so ja. etwas sein, eben mit verkürztem Format, mit 2 Matches am Tag. Und ich denke auch, dass sich Wimbledon dagegen wehren wird. Ich denke auch, dass sich die French Open dagegen wehren werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass exakt dieses Format nächstes Jahr auch in Indian Wells dabei sein wird, dass das vielleicht in Madrid dabei sein wird, dass das vielleicht in Kanada dabei sein wird. Also das kann ich mir vorstellen. Wenn die bereit sind, die Kohle rauszuhauen, dann kann ich mir, dann sehe ich, dass sowas kommt. Und es wäre so oder so als Erfolg verkauft worden, aber ich glaube, so war es ja perfekt. Also vielleicht hätten US Open lieber Ruud und Świątek als Sieger gesehen, aber ich meine, sie haben Maximum Kontroverse bekommen, Aufregung bekommen, sportlich anscheinend ja auch relativ gute Leistung. Von daher, die werden zufrieden sein. Und ich fürchte, dass das Mixed einfach in der jetzigen Form keine Chance hatte. Vielleicht noch in Wimbledon, vielleicht bei dem French Open, aber ganz ehrlich, da geht's auch runter. Von daher, wir können gespannt sein, aber ich sehe eben wirklich nicht, wie es hier einen großen Schritt nochmal hier hinter zurück gibt. Und wenn die Kohle jetzt rausgeholt wird bei den Masters-Turnieren, um was Ähnliches zu machen, dann wird es sehr schwer für Wimbledon und die French Open es zu verteidigen.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und den Gedanken hatte ich dann tatsächlich auch nicht, dass es dann vielleicht in der, aber es kann nicht in der Quali-Woche oder es kann nicht in der Woche beziehungsweise in der zweiten Woche eines Grand Slams wie den French Open oder Wimbledon stattfinden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil dann sind wir im Business End. Ich bin sehr gespannt, wie das dann umgesetzt werden soll, dass es bei den Masters-Turnieren kommen könnte. Das kann ich mir wirklich auch vorstellen. Und den Gedanken finde ich in der Tat sogar, gerade bei den Masters-Turnieren fände ich den sogar sehr reizvoll. Also das muss ich dann auch dazu sagen. Aber ich weiß es halt noch nicht, wie es bei Wimbledon und bei den French Open passieren wird. Aber
ich glaube, in French Open könnte man es folgendermaßen machen. Man fängt so am Sonntag an, also hat man die erste Runde Mixed-Doppel am Samstag und dann die Finalspiele am Sonntag und lässt dann die entsprechenden Spieler und Spielerinnen halt dienstags antreten. Das kann ich mir schon vorstellen, dass was klappt. In Wimbledon ist es vermutlich nicht zu machen und Wimbledon wird halt auch das aufrechterhalten unter dem Motto, wir sind die Bewahrer des Establishments und der Tradition.
Ja, genau. Also Andrea Vavasori und Sarah Errani haben dieses Turnier gewonnen, das Mixed-Turnier. Und wie gesagt, es fühlte sich ein kleines bisschen wie Klassenkampf an, wie die beiden das durchgezogen haben. Kommen wir zur Frauenauslosung. Das ist dann unsere erste Auslosung, die wir betrachten. Wie immer, Aryna Sabalenka ist an 1 gesetzt. Iga Świątek ist wieder da, wo sie sich selber auch wahrscheinlich verortet. An 2, jedenfalls an einem der beiden Enden eines Draws. Und wir fangen an mit Aryna Sabalenka, die dieses Turnier eröffnen wird gegen Rebecca Masarova. Zweite Runde, Nuria Parisas-Diaz und Polina Kudermetova. Polina Kudermetova, die, glaube ich, eine 1-13 Bilanz aus ihren letzten 14 Matches hat. Und in der dritten Runde könnte Leyla Fernandes warten. Elsa Jacquemot ist dann noch mit dabei, Marie Buskova ist da noch mit bei, aber Aryna Sabalenka, glaube ich, hat erstmal, ich glaube auch für sie ganz gut, erstmal 2 Runden auf jeden Fall zum Einspielen.
Ja, und die wird sie auch brauchen. Sie hat ja in Cincinnati, was waren es, 3 Matches gespielt, vorher seit Wimbledon nicht mehr angetreten und da wird sie die Matches, denke ich, schon brauchen, um so ein bisschen in Form zu kommen. Und da ist ja dann auch der Unterschied zu den Herren, die haben da so ein bisschen mehr Zeit, die kriegen ein paar mehr Sätze, Damen müssen eigentlich direkt auf dem, müssen direkt da sein, weil es gefährlich werden kann, aber jetzt gucke ich eben hier auch in die ersten Runden, was auch aber die beiden haben in Berlin gespielt, war aber de facto eine relativ klare Sache für Sabalenka, Kudermetova sehe ich auch nicht, Parisas-Diaz, eher eine Sandplatzspielerin, Buskova, kann jemand wie Sabalenka in Form spielen, Fernandes. Die hat natürlich dieses spektakuläre Halbfinale damals hier bei den US Open, aber Fernandes ist halt schon ein Stück von Sabalenka entfernt. Also normalerweise sollte Sabalenka durch die ersten 3 Runden ganz gut durchkommen.
Ich habe leider Fernandes jetzt da rausgenommen wegen ihres Laufs 2021 und dass sie mit den Bedingungen wirklich gut klarkommt. Aber ich glaube auch, dass sie der Power von Aryna Sabalenka nicht so richtig viel entgegenzusetzen hätte. Im Achtelfinale könnte das allerdings schon mal wieder anders werden. Wir haben Elise Mertens, die auf Lisa Ahn treffen wird, die mit Wildcard hier ist. Lulu Sun ist dort, die trifft auf Camila Osorio. Aber danach kommt ein wirklich großartiges Match in der ersten Runde zustande. Alexandra Ayala gegen Clara Towson. Das ist einer der Blockbuster, die wir in der ersten Runde haben. Und sollte sich Towson hier durchsetzen und gegen Sabalenka spielen in einem Achtelfinale, weil dann ist sie für mich die Favoritin in diesem Sechzehntel, das wir da haben. dann könnte ich mir vorstellen, dass Aryna Sabalenka mit Clara Tauson eine ganze Menge zu tun haben wird. Vielleicht auch mit Alexandra Ayala, der traue ich allerdings noch nicht zu, diese Power dort mitzugehen.
Ja, und ich glaube, die war auch gerade verletzt. Also die ist das letzte Mal in Kanada, meine ich, angetreten, hat jetzt so in den letzten Wochen nicht viel gespielt und ich meine, sie hatte eine Verletzung danach. Also ich gehe mal davon aus, dass sie antreten wird, aber ich würde jetzt keine Topform bei Ayala erwarten. Tauson steht total im Saft, hat ja in diesem Jahr auch schon einen Sieg geschafft gegen Sabalenka. Das andere Match war relativ knapp. Also das könnte ich mir auch vorstellen, dass das drei Sätze sind oder so ein 7-6 im zweiten Satz. Mertens hat ja auch ein gutes Match gegen Sabalenka in Wimbledon. Das war durchaus auch eng. Also ich denke, in so einer vierten Runde würde Sabalenka gefordert werden. Trotzdem ist für mich irgendwie schwer vorstellbar, dass sie hier vor dem Viertelfinale rausgeht. Da müsste sie irgendwie schon Rabenschwarzen Tag erwischen oder irgendwas mit dem Surf müsste auf einmal sein. Sie müsste krank sein. Sonst kann ich es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass sie hier wirklich scheitert vor dem Viertelfinale.
Ich versuche es jetzt gleich nochmal mit dem Viertelfinale bei dir. Clara Tauson auf jeden Fall, aber in einer dritten Runde gegen Lise Mertens würdest du sie auch vorne sehen, oder? Ich jedenfalls tue es.
Außerhalb der Grand Slams ja, aber irgendwas in mir zögert bei Grand Slams gegen Mertens zu setzen, wenn Mertens nicht auf Topspieler oder Topspieler, nur Topspielerin trifft. Warten wir mal ab.
Na gut, dann warten wir es ab. Elena Rybakina, die hat sich in den letzten Wochen in Form gespielt. Die trifft auf Julieta Pareja aus den USA, auch eine Wildcard-Inhaberin. Zweite Runde könnte Lucia Bronzetti warten. Aber da haben wir eine ganz interessante Paarung noch vor uns. Emma Raducanu trifft auf eine Qualifikantin. Zu diesem Zeitpunkt ist die Qualifikation noch nicht mal mit der zweiten Runde beendet, weil es gestern extrem geregnet hat. Emma Raducanu trifft auf eine Qualifikantin und Veronika Kudermetova trifft auf eine Qualifikantin. Wir könnten in der dritten Runde einen Blockbuster erleben zwischen Emma Raducanu und Elena Rybakina. Und ganz ehrlich, das würde ich gerne sehen.
Ja, wir können generell festhalten, das erste Viertel bei den Damen sind einig richtig gute Namen drin. Wir werden ja noch über Jasmine Paolini sprechen. Also da ist wieder einiges los und ich gehe auch davon aus, dass wir Rybakina hier gegen Raducanu sehen würden. Kudermetova hat jetzt natürlich ein super Turnier in Cincinnati gespielt, aber eben ist nicht gerade die Ausgeburt der Konstanz, hat auch eine ganz schlechte Bilanz gegen Rybakina. Ich glaube, das würde Rybakina gut überstehen. Gegen Raducanu wäre schon spannender. Also sie hat ein bisschen andere Power als jetzt zum Beispiel Sabalenka, die sich schwer tut mit Raducanu. Bei ihr ist wirklich einfach super flach. Das, glaube ich, liegt Raducanu nicht ganz so gut wie der Spin, der noch bei Sabalenka drin ist. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass das ein ziemlicher Blockbuster zwischen den beiden wäre. Und ich meine, Rybakina hier wirklich als Neuntgesetzte hier direkt drin gelandet, Paolini hier drin gelandet. Das ist schon ein ganz spannender Teil der Auslosung.
Rybakina gegen Raducanu, das wäre auf jeden Fall eine Night Session. Davon, glaube ich, können wir ausgehen. Raducanu als Ex-Siegerin, Rybakina, die Wimbledon gewonnen hat, die hier, ich glaube, schon mal im Halbfinale stand. Halbfinale?
Ja, ich glaube auch, aber sicher bin ich mir nicht.
Ja, auf jeden Fall würde das meiner Meinung nach eine Night Session werden. Veronika Kudermetova ist da auch an 24 gesetzt. Du hast es schon gesagt, ich traue ihr auch nicht über den Weg, was diese Grand Slams angeht. Und sie hat in Cincinnati wirklich hervorragend gespielt, aber so richtig traue ich ihr wirklich noch nicht über den Weg. Ein interessantes Match haben wir mit McCarthy Kessler gegen Magda Linette. Magda Linette hat sich einen Sport daraus gemacht, gerade so die Spielerinnen, die in ihrer Preiskategorie sind, alle immer wegzuarbeiten. Markita Vondrousova ist auch dabei, die auf eine Qualifikantin treffen wird. Und dann haben wir Iva Jovic, die auf Alexandra Sasnovic treffen wird. Und Jasmine Paolini. Erste Runde gegen eine Qualifikantin. Zweite Runde wahrscheinlich Iva Jovic. Dritte Runde McCarthy Kessler oder Magda Linette oder Markita Vondrousova. Jasmine Paolini wird vom ersten Tag an wirklich arbeiten müssen. Es ist nichts, was sie nicht gewöhnt ist. Aber trotzdem, ich glaube, sie hätte sich gerne ein bisschen leichter vorgestellt.
Ja, vor allem später raus. Also wir wissen natürlich nicht, wer die Qualifikantin ist. Jovic sollte hier liegen. Die ist noch ein bisschen wild in ihrer Herangehensweise. Ich denke, Kessler würde sie wegarbeiten. Spannend wäre natürlich gegen Rybakina. Die beiden haben echt schon einige Male gespielt. Steht 4-2 für Paolini, wobei eine Aufgabe drin war. Also eigentlich eher ein 3-2 für Paolini. Und hier ist halt wirklich in diesem Achtel der Auslosung zwischen Rybakina und Paolini einiges los. Wenn da jetzt noch ein, zwei größere Namen aus der Quali reinkommen, dann wird das auf jeden Fall ein spannender Teil der Auslosung.
Jasmine Paolini, also in der ersten Runde gegen eine Qualifikantin. McCartney Kessler gegen Magda Linetz. Jessica Pegula ist an 4 gesetzt. Die ist noch nicht so richtig in guter Form, finde ich jedenfalls. Maja Scherif sollte sie besiegen, auch Julia Starodubzewa oder Anna Blinkova, würde ich mir vorstellen, wird sie besiegen. Aber dann kommt es knüppeldicke. Viktoria Azarenka gegen eine Qualifikantin. Oh gut, Viktoria Azarenka ist auch nicht mehr in der Form früherer Tage, aber Anastasia Pavlyuchenkova und Dajana Jastremska treffen da noch aufeinander. Und das Jastremska gegen Pavlyuchenkova ist, glaube ich, ein Duell, was beide ungern haben wollen würden, nicht nur aus sportlicher Sicht.
Tja, obwohl Pavlyuchenkova ja einer der ganz, ganz wenigen auf russischer Seite ist, die eigentlich klar gemacht hat, wo sie steht. Also kann man vorstellen, dass das jetzt nicht ganz so unangenehm für jemanden wie Jastremska ist. Mhm. Und tja, mal schauen, ob Azarenka hier noch zu irgendeiner Form findet. Vielleicht läuft die Karriere im Moment auch gerade aus. Das ist, denke ich, im Bereich des Möglichen. Und bei Pegula hatte ich natürlich denselben Gedanken wie du. Ich meine, sie hat hier ein Finale zu verteidigen. Sie hatte ein Finale in Cincinnati zu verteidigen. Da ist nicht viel gelaufen. Hier sollte sie eigentlich schon mindestens den Anspruch Viertel-Halbfinale haben. Und Angel Rief sollte sie vorbeikommen. Das ist wirklich keine für die Hardcourts. Nächste Runde auch. Klar, ab der dritten würde schwer werden, aber normalerweise sollte sie hier durch die ersten 3-4 Runden durchkommen, wenn die Form einigermaßen stimmt.
Ich bin nicht ganz so sicher. Also was Jessica Pegula angeht, bin ich im Moment nicht sicher. Dafür ist sie mir zu wackelig gewesen und ich glaube, dass sie gegen Pavlyuchenkova oder Jastremska in der dritten Runde nicht nur große Probleme haben könnte, sondern auch ausscheiden könnte.
Ja, wir werden es ja gleich in unseren Tipps sehen.
Aha. Oh, hast du sie im Halbfinale? Das wäre aber was. Ludmila Samsonova trifft auf Yuan in der ersten Runde. Da haben wir noch Leolia Jean-Jean, die als letzte Spielerin in das Hauptfeld reingekommen ist. Anne Lee trifft auf Rebecca Schramkova und Belinda Bencic, die hier mit Alexander Zverev im Mixed in der ersten Runde ausgeschieden ist, trifft auf eine Qualifikantin an 16 gesetzt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob bei Belinda Bencic einfach diese Konstanz weiter durchgezogen wird von ihr oder ob sie irgendwann mal dann ein wirklich schwächeres Ergebnis hat. Weil so, wie sie gespielt hat in den 6, 7, 8 Monaten jetzt bisher, das ist schon bemerkenswert gut.
Ja, weil man sagen muss, was hat sie gewonnen seit Wimbledon? 1, 2 Matches. Also viel ist es nicht. Ähnlich geht es allerdings Samsonova, bei der ist jetzt auch nicht mehr viel zusammengekommen. Ich schaue einmal, sie hat seit Wimbledon 1 Match im Montreal gegen Bouchard gewonnen, ansonsten verloren. Ja, bei Samsonova ist es aber eben ähnlich und das war ja so ein bisschen, warum ich gerade noch Richtung Pegula gesagt hatte, dass sie hier Chancen hat, weil Bencic, ich kann mir vorstellen, das hat doch ganz schön viel aus ihr rausgenommen. Das Wimbledon-Halbfinale Samsonova ist halt sehr schwer, über den Weg zu trauen. Schramkova ist natürlich eine, die das für sich nutzen könnte. Die hat sich wirklich in den Top 50 etabliert. Anne spielt ein sehr sauberes Tennis. Halt für relativ offen hier, den Teil der Auslosung.
Ja, ich halte ihn auch für offen, gerade auch, weil Rebecca Schramkova jetzt nicht schlecht gespielt hat in letzter Zeit. Du hast es richtig gesagt, Belinda Bencic, die Halbfinalniederlage in Wimbledon, die knabbert vielleicht wirklich immer noch an ihr. Die schlechte Form knabbert an Emma Navarro momentan. Die ist an 10 gesetzt hier, trifft auf Yafan Wang. Navarro im Moment wirklich nicht gut drauf. Zweite Runde könnten Jill Teichmann oder Katie McNally warten und in der dritten Runde dann Victoria Mboko, die auf Barbora Krejcikova trifft. Und bis vor 6 Wochen hätte sie gedacht, ja gut, ich weiß, wer die gesetzte Spielerin ist. Inzwischen ist es Victoria Mboko an 22 gesetzt gegen Barbora Krejcikova. Das ist der ganz große Test für die junge Kanadierin.
Ja, vor allem, sie hat seitdem kein Match mehr gespielt. Mhm. Also das oder seitdem ist natürlich ihr Sieg in Kanada aus dem Nichts. Ist super schwer vorstellbar, wie das jetzt genau aussehen wird, wie sie damit umgeht. Ich bin auch gespannt, ob sie direkt den ganz großen Court bekommen wird. Ist sicherlich im Bereich des Möglichen. Und ja, spielerisch hat sie es natürlich drauf, Krejcikova zu besiegen. Aber bei dem Erfahrungsvorsprung von Krejcikova würde ich jetzt eher mal davon ausgehen, dass die das für sich entscheidet. Und für beide ist es durchaus ein wichtiges Match, weil Navarro, du hast schon gesagt, gar keine Form. Danilovic ist nicht unbedingt die Hardcourt-Spielerin. Teichmann auch nicht mehr so konstant wie früher. Also das könnte schon so ein bisschen darüber entscheiden, wer hier relativ weit kommt von den beiden, Krejcikova oder Mboko.
Ich finde, das ist ein Horrorlos für Viktoria Mboko. Barbora Krejcikova, so eine erfahrene Spielerin, so eine Spielerin, die jede Spielgegnerin aus dem Rhythmus bringen kann, die selber mit diesen Winkeln so arbeiten kann und der das eigentlich komplett egal ist, wer da gegenübersteht. Ich finde, das ist eine Horrorauslösung für Mboko.
Gut, jetzt beginnen halt die Erwartungen, ne?
Ja,
das war ja klar. Und es könnte wirklich eben für größere Aufmerksamkeit sorgen.
Ganz unten sind dann noch Jelena Ostapenko, die auf eine Qualifikantin trifft. Taylor Townsend gegen Antonia Rusic. Ich bitte, 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 Tennisuniversum, das mir selten meine Wünsche erfüllt. Aber ich möchte gerne Ostapenko gegen Townsend sehen. Und in der dritten Runde könnte Mira Andreeva warten. Die hat allerdings auch eine ganze Menge zu tun. Erste Runde gegen Alicia Parks, zweite Runde gegen Anastasia Potapova oder Lin Zhu und dann dritte Runde Ostapenko oder Townsend. Für Mira Andreeva gab es auch schon mal leichtere Auslosungen.
Ja, war ja auch in Cincinnati nicht dabei, ist jetzt seit den French Open auch so ein bisschen aus dem Tritt geraten, da ja das Viertelfinale gegen Bosson verloren. Und ja, da ist dann, naja, der Sand ein bisschen im Getriebe gewesen seitdem. Bin total gespannt, wie sie jetzt mit der Situation umgeht. Jetzt ist die Aufmerksamkeit nicht so sehr auf ihr, wie es im ersten halben Jahr war. Ist das für sie vielleicht was Gutes? Braucht sie das eigentlich? Wie schnell kann sie die Form wiederfinden? Da sind schon ein paar Fragezeichen dabei. Und kennzeichnet ja wirklich auch diesen Teil der Auslosung. Wir hatten über Navarro gesprochen, über Mboko gesprochen, Krejcikova, Andreeva. Ostapenko-Soßen natürlich immer ein großes Fragezeichen. Also schon eher schwierig zu sagen, wer hier weiterkommen wird.
Ich finde auch, das ist komplett offen. Am Ende ist es vielleicht Olga Danilovic, die auf Mojuko Ojijima trifft in der ersten Runde. Die haben wir noch gar nicht genannt. Danilovic hat mit Novak Djokovic Mix zusammengespielt und ist meiner Meinung nach immer dann für so einen kleinen Lauf dann auf jeden Fall gut. Mira Andreeva wird allerdings das Halbfinale bestreiten gegen Arina Sabalenka. Das ist mein Tipp für dieses Halbfinale. Und ich bin gespannt, war auf dein Halbfinale.
Ja, ich habe ja hier immer mein großes Dokument mit allen Viertelfinals. Ich habe auch Sabalenka besiegt, Paolini und Andreeva besiegt, Pegula. Erscheint mir doch der logischste Tipp.
Welcher?
Ja, das ist das Halbfinale, Sabalenka gegen Andreeva geben wird.
Ja. Was anderes, das habe ich mich jetzt auch nicht getraut. Also so wild wollte ich dann auch nicht diesen Podcast beginnen.
Es kann natürlich sein, dass Mboko wirklich die Form nutzt. Also wie sie gespielt hat in Kanada, kann das reichen. Aber das will ich erst mal sehen nach so einem Turnier, dass das klappt. Und Pegula auf jeden Fall solide genug, um das schaffen zu können. Rybakina und Irani können das, Paolini können das auch. Aber normalerweise sollte es hier zum Halbfinale zwischen Andreeva und Sabalenka kommen.
Was heißt schon normalerweise? Das ist unser Tipp für die obere Hälfte, Andreeva gegen Sabalenka. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir über die untere Hälfte sprechen. Und dann sprechen wir auch über Madison Keys, die natürlich im Halbfinale stehen wird, hier bei Chip and Charge im Tennis Talk.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Madison Keys, unsere Hörerinnen und Hörer, jedenfalls die allermeisten, die diese Vorschau verfolgen, freuen sich immer schon darauf, wie du auf das Draw von Madison Keys schaust. Sie trifft auf Renata Sarasua in der ersten Runde. Dann könnte sie, sollte Petra Kvitova sich durchsetzen gegen Diane Paris, was auch noch nicht sicher ist, die Karriere von Petra Kvitova beenden. Und dann in der dritten Runde vielleicht Marta Kostyuk oder Katie Bolter, was für mich auch noch ein kleiner Blockbuster ist. Bolter sehe ich nicht chancenlos gegen Marta Kostyuk. Also das ist auch eine Auslosung, die es durchaus in sich hat für Madison Keys.
Ja, ich habe heute auch beim Laufen einen anderen Podcast gehört. Da wurde sie ja schon verwechselt mit meiner Jugendschwärmerei. Von daher war ja klar, dass sie jetzt hier auch vorkommen würde. Und keine Sorge, sie wird auch meinem Tipp natürlich einigermaßen weit kommen. Wie weit, werden wir gleich aufklären. Die Auslosung meint zumindest jetzt nicht zu böse mit ihr. Sarasua ist keine Hardcourt-Spielerin oder zumindest keine, die da große Erfolge erreicht. Kvitova hat seit Wimbledon nicht mehr gespielt. Bolter ist außer Form geraten. Kostyuk ist gerade verletzt gewesen. Normalerweise sollte Keys hier wirklich durch die ersten drei Runden ohne allzu große Probleme durchkommen.
Wer war denn deine Jugendschwärmerei?
Na, da müsst ihr einen anderen Podcast hören. Tobi hat den Namen gesagt. Und jetzt verweisen wir mal.
In dem Podcast hast du das gehört. Ich dachte jetzt, irgendein hochintellektueller Podcast, in dem die
Namen. Nein, dein anderer Podcast.
Ach so, mein anderer Podcast. Na ja, gut. Den muss ich gleich selber nochmal nachhören dann. Marta Kostyuk gegen Katie Bolter. Jetzt war ich ein bisschen abgelenkt. Was ist dein Tipp dafür?
Eben, Bolter ist total außer Form geraten, aber das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Wenn in Wimbledon irgendwie die obligatorische Zweitrundenniederlage kommt, dann knickt sie total ein in der Form. Kostyuk spielt eigentlich ein gutes Jahr, schien jetzt aber verletzt gewesen zu sein. Total schwer zu sagen, aber Kies ist, und das ist ja das Lustige mittlerweile, die solideste hier im Teil der Auslosung nochmal. Also ich sehe keine großen Probleme für sie bis zum Achtelfinale.
Im Achtelfinale könnte dann eventuell Karolina Muchova warten. Die allerdings hat nach wie vor ihre Handgelenksprobleme und kann die Rückhand zum Teil nur einhändig spielen. Und sie wird gegen Venus Williams spielen. Und das wird die Night Session sein an Tag 1 oder 2 oder 3. Je nachdem, wie das jetzt der Zeitplan laufen wird. Aber Venus Williams wird die Night Session bekommen. Darüber sind noch Linda Novskova, die auf eine Qualifikantin trifft. Und Eva Lys, die auch auf eine Qualifikantin treffen wird. Da haben wir noch Sorana Kerstea, die auf Solana Sierra warten wird. Aber das große Match ist hier Venus Williams gegen Karolina Muchova.
Ja, gab es auch schon mal vor ein paar Jahren. Ich glaube, in der Covid-Ausgabe damals 2020 sind die beiden aufeinander getroffen. Und Muchova natürlich immer gut für spektakuläre Resultate, stand hier letztes Jahr im Halbfinale. Du hast aber schon die Probleme angesprochen. Die sind jetzt auch schon seit ein paar Wochen relativ evident. Und in diesem Jahr hat sie noch nicht so die großen Resultate irgendwie hinbekommen und ist nicht in der Form. Und ich kann mir vorstellen, dass Venus Williams das einigermaßen knapp gestalten kann, aber normalerweise sollte das natürlich für Muchova hier reichen.
Ich habe jetzt Muchova zweimal gesehen mit diesem Handgelenk und sie macht das meiste draus. Sie versucht halt, die Rückhand zu umlaufen, aber so richtig Druck bekommt sie dahinter nicht und deswegen mag ich im Moment noch nicht über ein Drittrunden- oder Viertrunden-Match von Muchova sprechen, weil dafür ist mir das alles zu unsicher. Ich glaube schon, dass sie gegen Venus Williams gewinnen wird, aber ich sehe hier Linda Noskova eigentlich im Achtelfinale in diesem Teil.
Ich glaube, da haben einige eine Chance. Kerstea, Lys, Noskova. Hier halte ich es wirklich für ziemlich offen.
Ja, ich finde Noskova im Moment am solidesten, was das angeht. Daria Kasatkina, die ist nicht solide momentan. Die trifft auf Jelena Gabriela Ruse. Das hat Überraschungspotenzial. Seitdem Daria Kasatkina die australische Staatsbürgerschaft angenommen hat und jetzt für Australien spielt, ist nicht mehr so richtig viel zusammengelaufen. Das ist nicht in einen Kontext zu setzen. Das müssen wir gleich dazu sagen. Aber sie spielt einfach im Moment wirklich kein gutes Tennis. Dann Kamila Rachimova gegen eine weitere Spielerin, die ihre Karriere beenden wird. Caroline Garcia. Und dann haben wir noch Hayley Baptiste gegen Katerina Siniakova und Naomi Osaka. Die trifft auf Reed Minnen in der ersten Runde. Und für Naomi Osaka muss diese Auslosung doch heißen, ich muss auf jeden Fall ins Achtelfinale kommen.
Ja, also ist der Name, der hier sofort ins Auge springt. Und sie hatte die bittere Niederlage in Kanada, hat seitdem auch nicht mehr gespielt, also die Finalniederlage. Aber eben Minnen kann hier normalerweise nicht das, was erreichen. Siniakova in dem Grand Slam eigentlich auch nicht. Kasatkina hat schon gesagt, ist außer Form. Also das Achtelfinale ist hier, würde ich zustimmen, eigentlich Pflicht für Osaka.
Es muss Pflicht sein. Und sie hat selber ja gesagt, nach dem Finaleinzug in Montreal, ich bin froh, dass ich jetzt gesetzt bin. Das war mein erstes Ziel. Und jetzt ist sie gesetzt und hat wirklich eine Auslosung bekommen, über die sie sich wirklich nicht beschweren kann. Im Achtelfinale könnte dann aber Coco Gauff warten. Coco Gauff trifft auf Ayla Tomljanovic in der ersten Runde. Gauff, und da können wir jetzt nochmal ganz aktuelle Nachrichten reinbringen, hat ihren Coach Matt Daly entlassen. Und es gibt Bilder von ihr im strömenden Regen gestern in New York, wie sie Aufschlag trainiert hat. Weil sie ist anscheinend komplett frustriert, was ihren Aufschlag angeht, was verständlich ist bei so vielen Doppelfehlern in den letzten Monaten. Aber sie hat jetzt kurz vor diesem Turnier dann ihren Coach rausgeschmissen. Und das ist eine Geschichte, sie ist im Moment nicht in der allerbesten Form. Magdalena Frech trifft auf Talia Gibson oben, Peyton Stearns noch mit dabei und dann Donna Vekic gegen Jessica Buzas-Manero. Gauff muss von der ersten Sekunde an konzentriert sein, weil Tomljanovic, Vekic und dann vielleicht Peyton Stearns oder Magdalena Frech ist auch nicht so einfach.
Ja, halte ich für eine der schärfsten Auslosungen für die Favoritin. Und eben der rausgeworfene war der Grip-Experte und der, der jetzt anscheinend dazu kommt, ist der, der Aryna Sabalenka das Aufschlagen wieder richtig beigebracht hat. Also sie behält ja ihren Haupttrainer und holt dann quasi immer Nebentrainer dazu. Das ist jetzt der Wechsel, ob das jetzt schon einen Unterschied macht, wir werden sehen. Aber es ist echt herausfordernd. Tomljanovic stand hier schon im Viertelfinale. Buzas Manero spielt einen super guten Sommer. Vekic ist zumindest für Überraschung gut, frech arbeitet, auch gerne mal Favoritinnen weg. Also ich halte das hier auch für schwer. Und dann könnte es gegen Osaka gehen. Das wäre natürlich der absolute Blockbuster.
Das also, wäre wirklich ein Blockbuster. Aber ich sage ja, das Tennisuniversum, das hat mir noch nie so richtig.
Oh, aber die beiden haben ja wirklich schon einige Male gegeneinander gespielt, auch als Goff noch 15 war oder so. Ja. Und Osaka wirklich die ganz große Nummer im Tennis. Also ich halte das doch für möglich, dass die beiden aufeinandertreffen, wobei ich die ganze Zeit schon auf Buzas Manero schiele und denke, ah, die hat halt so viel Länge drin, die macht so wenig Fehler, das ist diejenige, über die Goff stolpern könnte, aber hey, vielleicht hilft die Wunderheilung beim Surf, ja.
Ja, wie gesagt, es war sehr beeindruckend. Alle Plätze waren leer, es hat in Strömen geregnet und sie stand dort mit 3 oder 4 Leuten und hat Aufschläge trainiert. Da muss man sich nicht groß bewegen. Da rutscht man auch nicht weg oder so. Aber das fand ich, das war Determination, wie der Amerikaner sagt. Naja. Amanda Nisimova trifft auf Kimberly Birrell in der ersten Runde. Dann haben wir noch Maya Joint, die der Shootingstar aus Australien, die in der zweiten Runde auf Anisimova treffen könnte. Und dann haben wir Sophia Kanin, die auf Ashlyn Kruger treffen wird. Danielle Collins haben wir dann noch gegen Jacqueline Christian. Und insgesamt haben wir so ein ziemliches Geknubbel von US-amerikanischen Spielerinnen. Und am Ende steht Danielle Collins wieder breit grinsend im Achtelfinale.
Ja, ich glaube, die ist nicht so fit im Moment, ne?
Nee,
aber hat natürlich schon die Kohle im Mixed mitgenommen. Also die weiß, wie man vorsagt für das Ende der Karriere. Normalerweise sollte Anisimova hier durchkommen. Kennen ist nicht in Form. Die beiden jungen Australierinnen sind, glaube ich, noch nicht auf dem Level von Anisimova. Also ich denke Anisimova kommt hier durch. Und da könnte es ja ein Viertelfinale gegen Świątek geben. Das wäre natürlich ein ziemlicher Knaller.
Ja, das wäre auf jeden Fall ein richtiger Knaller.
Also für alle außer Anisimova unter Umständen.
Was bitte?
Für alle außer Anisimova unter Umständen.
Anisimova hat nicht die wacht nachts noch immer schweißgebadet auf von diesem Wimbledon-Finale. Ja. Beatrice Halaczmaier auch in überhaupt kein guter Form gegen Sonny Cartel in der ersten Runde. Großes Potenzial für den Sieg der Britin. Louise Boisson haben wir da, die trifft auf Victoria Golubic. Und ich habe immer gedacht, übrigens, dass Louise Boisson und Victoria Golubic auch Schwestern sein könnten. Jetzt treffen sie aufeinander in der ersten Runde.
Vielleicht kannst du es kommentieren nächste Woche. Oder darfst du es kommentieren?
Das glaube ich nicht. Und dann haben wir wieder das Maria-Duell. Maria Sakkari gegen Tatjana Maria. Und ich hoffe sehr, dass Tatjana Marias Name oben steht. Dann steht der Name Maria Sakkari untereinander. Das ist für mich ganz wichtig. Und dann haben wir noch Elina Svitolina, die auf Anna Bonda treffen wird. Es muss das klare Ziel für Elina Svitolina sein, sie ins Achtelfinale zu kommen. Oder gibt es Möglichkeiten, dass Maria Sakkari, die in den letzten Wochen etwas solider gespielt hat, hier dann auch noch ins Achtelfinale zu kommen? Oder sehen wir Sonny Cartel dann?
Oder Halaczmaier, immerhin hier im Viertelfinale zu verteidigen, auch wenn die Saison bisher eher schlecht war. Ich glaube, sie kommt ins Achtelfinale, hat auch eine gute Bilanz gegen Anisimova. Also wäre die Möglichkeit, mal wieder ein Viertelfinale zu erreichen. Sakkari, trauen wir der wirklich bei Grand Slams über den Weg? Ich weiß ja nicht. Und Halaczmaier ist eben wirklich ziemlich außer Form. Normalerweise sollte Svitolina hier das Achtelfinale erreichen, wobei ich schon etwas aufgehorcht habe, dass sie nicht das Mix gespielt hat mit Morfis. Ich hoffe, es ist keine Verletzung, sondern war einfach ein keine Lust, keine Zeit, keine
Belastungssteuerung.
Was?
Belastungssteuerung.
Ja, hoffen wir es.
Ja, absolut. Ekaterina Alexandrova gegen Anastasia Sevastova. Das Match der guten Laune in der ersten Runde. Zweite Runde Caroline Dollarheit oder Jin Yu Wang. Und dann haben wir Diana Schneider, die auf Laura Siegemund treffen wird und ihre Nerven im Griff behalten muss, wenn sie das gewinnen möchte. Und in der zweiten Runde Elina Avanesyan gegen Anastasia Sacharova. Ekaterina Alexandrova, warten wir immer noch auf den großen Grand-Slam-Durchbruch.
Aber wir diskutieren ihn jedes Mal.
Jedes Mal.
Und ich meine,
wir diskutieren jedes Mal über das Halbfinale von Madison Keys. Da können wir auch jedes Mal über die Grand-Slam-Aussichten von Ekaterina Alexandrova sprechen.
Und sie hat schon 2-mal gegen Świątek gewonnen. Ja. Also wenn sie hier die 4. Runde erreicht, dann gibt's Chancen. Aber warten wir mal ab. Sevastova war total schwankend in ihrer Form. Also es war teilweise wirklich gut seit der Rückkehr und teilweise überhaupt nichts. Wang hat sehr gut zwischendrin gespielt. Das wäre eine Möglichkeit. Schneider, das hat mir auch schon so ein bisschen angekündigt in der letzten Saison, dass das schwierig werden wird, das zu bestätigen. Mal gucken, ob die an Siegemund vorbeikommt. Also eigentlich müssen wir es Alexandra zutrauen. Ich meine, die ist ja 13 gesetzt. Die hat eine Chance, das Jahr in den Top 10 zu beenden. Wenn sie das will, sollte sie die vierte Runde schon erreichen.
Dankeschön. Haben wir das auch mal wieder geklärt. Ich sehe sie auch hier vorne. Diana Schneider ist nicht in der Form und ich glaube, die wird sehr Probleme bekommen mit Laura Siegemund. Ich glaube schon, dass sie durchkommen wird, aber Alexandrova sehe ich gegen Diana Schneider momentan jedenfalls vorne. Vorne sehe ich Anna Kalinska ja in der ersten Runde gegen Clavin Nunu auf jeden Fall. In der zweiten Runde könnte Julia Putintseva. Außer Form ist gar kein Ausdruck, in der sich Julia Putintseva im Moment befindet. Trifft auf Elisabetta Cocciaretto. Dann haben wir die durchaus interessante Susan Lamens noch, die auf Valerie Glossman treffen wird. Und dann haben wir Iga Świątek, die gegen Emiliana Arango ihr Turnier bestreiten wird bzw. starten wird. Wenn es im Achtelfinale gegen Alexandrova kommen sollte, zu einem Duell gegen Alexandrova kommen sollte, dann würde ich sagen, okay, Achtelfinale, da ist ein Stolperstein da. Ansonsten ist das eine dreispurige Autobahn bis ins Halbfinale.
Ja, also wirkt so, ne? Arango eben hat natürlich ein tolles Resultat dieses Jahr in, wo war das Turnier in Mexiko? Fällt mir leid, oder was in Kolumbien? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall das Finale, was sie damals in dem 500er. Wo war's?
Ich gucke währenddessen nach.
Ah ja, okay. Das 500er, was sie da erreicht hat, aber die wird keine Chance gegen Świątek haben. Kalinskaya hat schon mal gewonnen gegen Świątek, aber normalerweise wird sie von Świątek hier mit, weiß ich, 4-4 nach Hause geschickt. Das gab es auch gerade in Cincinnati. Alexandrova hat schon 2 Siege gegen Świątek, aber in einem Grand Slam irgendwie schwer vor Felder. Svitolina verliert meist gegen Świątek. Anisimova, die bringt zumindest noch ein bisschen Stress mit. Also ich gehe auch davon aus, dass Świątek hier das Halbfinale erreicht.
Gegen wen spielt sie denn im Halbfinale?
Na, bitte.
Natürlich.
Also, ich geh gerne durch. Ich habe Keys besiegt Osaka, Świątek besiegt Svitolina, Sabalenka besiegt Andreeva, Świątek besiegt Keys und Świątek besiegt dann im Finale Sabalenka.
Du hast Świątek gegen Sabalenka im Finale. Ich habe auch Świątek gegen Sabalenka im Finale. Ich glaube, dass Świątek im Halbfinale dann auf, wen hatte ich jetzt hier? Naomi Osaka treffen wird.
Gut möglich.
Und dann, also ganz ehrlich, wenn wir Andreeva gegen Sabalenka und Świątek gegen Osaka oder gegen Keys erleben werden, dann kann sich das Frauenturnier wirklich nicht darüber beschweren und können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht darüber beschweren, dass es nicht 2 Blockbuster sind.
Ja, und ich meine, wir haben aber in Damen wirklich Konstanz in diesem Jahr. Also ich halte das für gut möglich, dass wir 2, 3 der großen Namen im Halbfinale sehen.
Das war die Auslosung der Frauen. Ab Sonntag geht es los. Wir werden ab Sonntag dann auch so täglich wie möglich unsere Dailies haben, so täglich wie möglich unsere Zusammenfassungen haben. Wir werden sie immer so gegen 23.15 Uhr, 23.30 Uhr aufnehmen. Ich bin meistens früh wach am nächsten Morgen, werde dann, sollte es sich noch in irgendeiner Weise etwas ganz Entscheidendes getan haben, werde das schon in den Podcast noch mit unterbringen. Ansonsten gibt es dann am nächsten Abend die Zusammenfassung der Nacht. Das müssen wir in diesem Jahr etwas anders machen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen und dann müssen wir darüber sprechen. Wird es einen oder zwei geben, die das Finale Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz verhindern können. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, im Tennis Talk und unserer großen Auslosungsvorschau auf die US Open 2025. Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sind an 1 und 2 gesetzt. Und man kann darüber diskutieren, ob da interessante Namen dabei sind für Jannik Sinner in den ersten Runden. Ja, und da ist schon ein Name dabei. In der zweiten Runde könnte Alexei Popperin auf Sinner treffen, der in der ersten Runde gegen Vitek Kopriva wahrscheinlich nicht groß gefordert werden wird. In der dritten Runde könnte Denis Shapovalov warten. Der muss allerdings erstmal an Marton Fucsovics vorbei. Müssen wir uns überhaupt über Jannik Sinner in der ersten Woche unterhalten?
Ja, ich meine, Popperin und Shapovalov haben die jeweils einzigen Matches gegen ihn gewonnen, meine ich. Und Popperin hat natürlich exakt das Spiel, um viele in Bedrängnis zu bringen. Und jetzt ist natürlich die Frage, also Sinner scheint wirklich irgendwie Grippe oder Erkältung gehabt zu haben. Wenn der sich jetzt nicht erholt, dann könnte es zum Problem werden. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass der bis zum Wochenende wieder fit ist. Und dann kann ich mir vorstellen, dass Popperin ihm Satz abnimmt und dass das dann ein, weiß ich, so ein 6-3 im vierten Satz oder so wird. Schapovalov müsste überhaupt erstmal da hinkommen. Also normalerweise geht er hier durch die ersten drei Runden relativ locker durch, aber ein Satz ist für Popperin bestimmt drin bei seinem durchaus explosiven Spiel.
Ich wurde heute in meiner Tennis-WhatsApp, jetzt Signal-Gruppe, darauf angesprochen und da wurde gesagt, Jannik Sinner muss von der ersten Runde an ganz schön arbeiten. Und da habe ich gesagt, ja, sind ein paar gute Namen dabei, aber wird er bis zum vierten Runde mehr als einen Satz abgeben? Ich glaube nicht. Und das war genau meine Meinung. Ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass Popperin das da interessant macht gegen ihn, aber mehr kann ich mir halt im Moment überhaupt nicht vorstellen. Ein schönes Duell, was wir erleben werden, ist das von Alexander Bublik gegen Marin Cilic. Marin Cilic, der hier 2014 gewonnen hat und ich schwärme immer noch davon, wie er im Halbfinale und Finale gespielt hat gegen Roger Federer und gegen Kenny Shikori. Zweite Runde Lorenzo Sonego oder Tristan Schoolcate und in der dritten Runde Tommy Paul. Der ist allerdings im Moment gar nicht gut drauf, trifft auf Elmar Möller in der ersten Runde und könnte zweite Runde Nuno Borges, den Grand Slam Spezialisten, als Gegner haben. Das ist ein sehr interessanter Teil dieser Auslosung, weil Tommy Paul traue ich alles zu auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat er wirklich nicht gut gespielt in den letzten Wochen.
Ja, aber hat lustigerweise schon mal gegen Möller gespielt bei den French Open und hat den da in, meine ich, vier oder fünf, aber ich glaube in vier Sätzen.
Ja, das war ein Englisch-Match, ja, ich erinnere mich.
Sonego hat ein sehr gutes Grand Slam Jahr oder zumindest ein sehr gutes Grand Slam Resultat und seitdem okay gespielt. Du hast Bublik und Cilic schon angespielt. Die haben glorreiche Null-Vorbereitungsmatches zusammen. Bublik hat nach Kitzbühel nicht mehr gespielt. Cilic seit Wimbledon nicht mehr. Also da ist alles drin von fantastisch bis zu ziemlich mau. Normalerweise sollte hier Paul durchkommen. Der hatte sehr viel zu verteidigen im Sommer, hat es bisher nicht geschafft. Also vielleicht kommt dann Sonego raus. Vielleicht ein Borges, ich weiß es nicht. Also sagen wir so, nichts, was Sinner in irgendeiner Form wirklich Sorgen bereiten sollte.
Nein, das glaube ich auch nicht. Lorenzo Musetti könnte im Viertelfinale vielleicht Sorgen bereiten. Der muss allerdings erstmal am Aufschlagriesen Giovanni Mpecci-Pericard vorbei. Mpecci-Pericard hat auch nicht die guten Ergebnisse in den letzten Wochen gehabt, aber wenn der einfach mit 80% seinen ersten Aufschlag durchzieht, dann kann es ein sehr langer Nachmittag oder Abend für Musetti werden. Zweite Runde Quentin Alice oder David Goffin und dritte Runde vielleicht Flavio Corbolli. Jenson Brooksby ist auch noch mit dabei und Alexander Vukic. Ich würde nach den letzten Ergebnissen immer Flavio Corbolli favorisieren. Allerdings sind hier in dieser Gruppe, beziehungsweise ich favorisiere Lorenzo Musetti, um ins Achtelfinale zu kommen und dann in der dritten Runde gegen Corbolli zu spielen. Aber hier sind so der ein oder andere Stolperstein, weil wenn Jenson Brooksby so einen Lauf bekommt, ist der auch ganz unangenehm zu spielen.
Ja, vor allem, weil der sich natürlich nicht auf die Spielchen von Corbolli einlassen würde.
Nee.
Der wird das ja total nüchtern versuchen durchzuziehen und Corbolli versucht dann Stimmungsmatch draus zu machen. Musetti hast du schon angesprochen, so einen fantastischen Frühling gehabt, aber hat es noch nicht auf den Hardcourts bewiesen. Pecci-Perica hat kein gutes Jahr, aber hat jetzt in Winston-Salem okay gespielt. Ha, normalerweise ist Corbolli hier im Moment der Favorit. Und vor allem, weil danach kommt jetzt auch ein Teil der Auslosung, da ist der große Name jetzt auch eher ein großes Fragezeichen.
Das ist Jack Draper. Der trifft in der ersten Runde auf den Qualifikanten oder Lucky Loser. In der zweiten Runde auf Siso Bergs oder Jason Zhang. Und dann haben wir noch Gabriel Diallo. Ich sehe hier im Moment Gabriel Diallo ganz vorne, weil der kann sich dann auch so durch so einen Draw erstmal durchschießen. Das haben wir gesehen in diesem Jahr dann auch auf Hartplatz, dass er mitunter ein unglaublich unangenehmer Gegner ist, weil sein erster Aufschlag so gut kommt. Und Lorenzo Musetti möchte er ins Viertelfinale, muss er wahrscheinlich an Pecci-Pericard vorbei auf jeden Fall und vielleicht dann auch noch an Gabriel Diallo. Das hatten wir doch letztens gerade erst. Wer war denn das, der gegen Pecci-Pericard und Diallo hintereinander spielen musste?
Fritz in Wimbledon.
Fritz, genau. Ja, genau.
Ja, und eben Jack Draper hat zwar die Mixed-Veranstaltung super ernst genommen, ich kann mir aber bei dem auch vorstellen, dass
er hat gesagt, das wäre eine Exhibition gewesen und wurde dann von
Miss Corporate
Jessica Pegula
böse angeguckt
und über den Mund gefahren.
Ja, du, die traut sich das auch. Ich glaube, die geht mit einem gewissen Selbstverständnis durch die Welt, weil es auch manchmal sympathisch sein kann und manchmal vielleicht etwas angsteinflößend. Ja, Draper... Tja, ich meine, er hat den Halbfinale zu verteidigen und ich kann mir vorstellen, dass der hier mit ganz schön Nerven reinkommen wird. Und du hast Diallo schon angesprochen, Munar ist hier noch, der ein tolles Jahr spielt. Bergs, wenn es hier wirklich schnell ist, könnte den Court für sich nutzen. Ich meine, es ist, wenn man es positiv sieht, ein Achtel der Chancen.
Ja, ist es auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es ein Achtel der Chancen ist. Ich bin sehr gespannt auf Draper und vor allen Dingen bin ich darauf gespannt, wie er mit den Bedingungen klarkommt. Weil letztes Jahr haben wir es gesehen, dass er nicht gut mit den Bedingungen klarkommt. Die ersten Tage sollen relativ gemäßigt sein, dann auch für einen Briten wie Draper. Aber das ist eine Geschichte, die durchaus spannend sein könnte. Danach haben wir an drei gesetzt Alexander Zverev. Und da war es dann erstmal nur die Frage, in welcher Hälfte ist er? In der von Jannik Sinner oder in der von Carlos Alcaraz? Er ist in der Hälfte von Jannik Sinner. Und ich habe heute mit einem Kollegen von Sky nicht gestritten, aber wir haben diskutiert. Der hat gesagt, er fände die Auslosung von Alexander Zverev durchaus anspruchsvoll. Ich sage, dass er die kaum hätte besser treffen können. Erste Runde Alejandro Tabilo, ein Linkshänder. Zweite Runde Roberto Bautista Agut oder Jacob Fernley. Wenn es Bautista Agut ist, der kann schon mal unangenehm sein. Dritte Runde, entweder Gael Monfils oder Félix Auger-Aliassime. Ich glaube nicht, dass Zverev gegen Auger-Aliassime große Probleme haben würde. Und dann im Achtelfinale könnten Hugo Humbert warten oder Andrei Rublev. Und gegen Rublev sieht er eigentlich immer gut aus. Von meiner Seite aus, ich finde, dass die Auslosung von Alexander Zverev sehr, sehr gut ist und sehr vielversprechend ist für ihn.
Ja, ich finde sie auch gut. Sehr gut bin ich mir nicht sicher, aber gut auf jeden Fall. Also gehen auch mal durch, Tabilo. Die beiden hatten ja mal dieses super enge Duell in Rom, was Zverev damals im Halbfinale gezogen hat. Also ich glaube, das war, wo er noch dieses enge 7-6 im zweiten Satz hatte, nachdem Tabilo über längere Zeit der bessere Spieler war. Fernley Bautista Agut sehe ich nicht. Auger-Aliassime war jetzt okay in Cincinnati und hat natürlich in der Vergangenheit Zverev schon Probleme bereitet. Aber kommt er hier in die dritte Runde? Warten wir mal ab. Können wir vorstellen, wenn Monfils da reinkommt. Monfils hat nichts zu verlieren und hat in diesem Jahr durchaus ein paar spektakuläre Grand Slam Matches gespielt hat und dann am Taylor Fritz besiegt. Das könnte schwierig werden. Ja, und Humbert, wie so häufig in dem Teil der Saison nicht in Form. Rublev, ich hatte auch nachgeguckt, die beiden haben ja doch einige Male gegeneinander gespielt und seitdem beide Top 20 Spieler sind es das eng. 4-3 für Zverev. In einem Grand Slam natürlich nochmal eine andere Nummer. Würde Rublev das schaffen. Man muss sagen, er war jetzt im Sommer eigentlich ganz okay. Also ja, gute Auslosung, mögliche Stolpersteine, wenn er nicht fit ist, aber normalerweise sollte er ins Viertelfinale kommen.
Also es ist alles unter der Prämisse, dass er fit ist. Also wir haben es jetzt gesehen in Cincinnati, dass er nicht fit war. Wenn er sich bis Sonntag oder Montag oder Dienstag, egal wann er spielt, so wieder in der Fitness ist, wie er sonst ist, bei auch Grand Slams und ihm macht eigentlich das Wetter ja nicht so viel aus, dann bin ich ganz klar dabei, dass er mindestens das Viertelfinale hier erreichen wird. Karen Khachanov könnte ein Stolperstein sein in einem möglichen Viertelfinale. Der trifft auf Nishish Basavareddy in der ersten Runde. Dann haben wir noch Kamil Majerczak, der einen extrem guten Sommer gespielt hat, der gegen Hugo Delien spielen wird. Und dann haben wir Francisco Cerundolo. Erste Runde gegen Matteo Arnaldi, zweite Runde gegen einen Qualifikanten oder Pedro Martinez. Cerundolo traue ich nicht mehr so richtig viel zu auf diesem Hartplatz. Das muss ich dann ganz ehrlich sagen, den habe ich etwas unter ferner liefen. Auf dem Sandplatz würde ich sagen, okay, das kann hier ein gutes Turnier für ihn werden.
Ja, es war bis zu den French Open ein gutes Jahr. Genau. Und seitdem läuft ehrlicherweise nicht mehr viel, gerade in den großen Turnieren. Und eigentlich muss man die Saison unter relativ enttäuschend für ihn abhaken, denn er hat es einfach nicht bestätigen können, was ihm da im ersten Drittel der Saison gelungen ist. Und Khachanov hat jetzt solide abgeliefert. Ich denke, das in Cincinnati war wirklich eher eine Erschöpfung als jetzt irgendwie die Riesenverletzung. Also der sollte hier normalerweise bis in die vierte Runde durchkommen.
Stefanos Tsitsipas ist an 26 gesetzt und wenn es nach Form ginge, müsste er in die Qualifikation. Hast du sein Spiel gegen Boon Shakete gesehen?
Nee, aber ich habe nachgeguckt, wie seine Bilanz bei US Open ist.
2-6-3-6 hat er gegen Boon Shakete verloren.
Was glaubst du, wie viele Matches in seiner Karriere hat er in New York gewonnen?
Nicht viele, ne? Ich meine, das eine Jahr ist er gegen Dominik Stricker ausgeschieden.
Sechs. Das ist nicht viel für jemanden, der, Top 2 irgendwie?
Ja, aber das ist, also inzwischen muss ich ganz ehrlich sagen, dass es mir ein bisschen Sorgen bereitet, wie Stefanos Tsitsipas auf dem Platz wirkt, weil gegen Boon Shakete hat er auf mich den Eindruck gemacht, als wollte er nur weg.
Also, ja, ich glaube, er hat nie darüber gesprochen, dass er Ivanisevic ja wieder vor die Tür gesetzt hat. Ja. Ne? Ich glaube, da war ich im Urlaub. Und klar, war irgendwo vielleicht verständlich, nachdem Ivanisevic jetzt nicht ganz so zart mit ihm umgegangen ist in der Öffentlichkeit. Ob sein Vater allerdings jetzt wirklich die Lösung ist, ich weiß es nicht. Dann gab es ja noch eine Trennung von Paula Badosa. Kann man vorstellen, das setzt ihm auch zu. Also er ist mindestens in einer sehr großen Sinnkrise.
Der ist in einer richtig großen Sinnkrise, absolut. Gegen Alexandre Müller ist er meiner Meinung nach klarer Außenseiter. Also Daniel Altmaier.
Ja, ich meine, Müller hat jetzt auch nicht mehr so geil gespielt die letzten.
Ja, nee, trotzdem. Also dieses Match gegen Bu ist für mich so eine rote Flagge gewesen jetzt. Das ist erschütternd, ganz ehrlich. Also,
du wolltest rufen?
Was bitte? Nein, ich wollte nicht Bu rufen. Lass das jetzt. Daniel Altmaier in einem Rematch, war es Montpellier, war es Metz?
French Open hätte ich jetzt gedacht, oder?
Gegen Hamad Medjerovic, die beiden haben gegeneinander gespielt, aber bei einem Hallenturnier, das habe ich sogar kommentiert für Sky. Dann
war es wahrscheinlich Montpellier. Ich dachte, die hätten nochmal bei einem French Open gegeneinander gespielt.
Das hätte ich natürlich auch mal vorher.
Du guckst es nach, ich rede über einen Teil der Auslosung, ja, weil der Name, der hier zählt, ist Alex de Minaur. Nicht in super Form gewesen, hat allerdings Washington gewonnen, dann bei den beiden Masters-Turnieren ein bisschen überraschend verloren. Trotzdem, der sollte oder der ist gerade im Höhepunkt seiner Karriere und der sollte den Anspruch ja mindestens die vierte Runde zu erreichen. Und Tsitsipas, gegen den hat er diese vollkommen kuriose Bilanz von 2-13, aber das sollte jetzt nicht das große Problem werden und daher eigentlich muss der Anspruch von Demirovic sein, hier mindestens vierte Runde zu erreichen.
Das ist auch meine Meinung, aber dann wird er auf Karen Khachanov verlieren. Wir hatten übrigens beide recht, Montpellier und French Open dieses Jahr. Und Montpellier hat Medjedovic gewonnen auf Hartplatz. Montpellier hat und French Open hat Altmaier gewonnen mit 4 Sätzen. Ich sage, dass wir das Halbfinale Jannik Sinner gegen Alexander Zverev sehen werden.
Ja, ich hatte es auch überlegt, wollte auch nicht ganz so langweilig sein. Habe ich gesagt, Sinner besiegt Kobolli, Dimonor besiegt Zverev. Aber Zverev ist natürlich schon der Favorit, nur es könnte ein Favoritenturnier werden. Also habe ich jetzt Sinner gegen Dimonor hier das Halbfinale.
Ja, der arme Alex de Minaur, der dann im Halbfinale vor einem großen Publikum
4 Spiele gewinnen
bekommt zum x-ten Male.
Ja, mein Federer hat ja so ein paar Halbfinals hingelegt, wo der Gegner nicht viele Spiele geholt hat. Das wäre, wenn es dazu käme, sicherlich im Bereich des Möglichen.
Ist schon, also das können wir gerade nochmal, dafür haben wir jetzt die 2 Minuten noch Zeit. Das ist schon kein tragischer Teil der Karriere von Alex de Minaur, das möchte ich gar nicht sagen, so will ich es gar nicht ausdrücken. Aber ist schon bitter, wie chancenlos er ist gegen so 7 oder 8 Spieler auf der Tour. Er hat zwischendurch ist er mal immer wieder dran, aber er ist so weit entfernt, meiner Meinung nach, von einem Grand Slam-Sieg. Da müssten so viele Sternenkonstellationen zusammenpassen. Er hat eine Decke, die nicht durchbrochen werden kann von ihm, habe ich das Gefühl.
Ja, und wenn, könnte es wahrscheinlich so nur in Australien klappen. Und da ist zu vermuten, das Turnier wird Sinner in den nächsten Jahren gehören. Also, ja, ich glaube, das ist allerdings einer, bei dem wirklich Prozesse vor Resultaten kommen. Ich glaube, der wird zufrieden auf seine Karriere zurückgucken, auch wenn es jetzt nicht wirklich klappen wird. Und also schwer vorstellbar, dass er noch wesentlich besser wird, als er jetzt ist. Ich meine, er war letztes Jahr zwischendrin die Nummer 6, meine ich, in der Welt. Kann mir vorstellen, dass er dieses Jahr wieder nach Turin fährt. Das ist natürlich schon beeindruckend, aber mehr ist nicht drin.
Das war die obere Hälfte der Herren. Gleich werden wir über die untere Hälfte der Herren sprechen. Unter anderem über ein sehr, sehr reizvolles Erstrundenduell von Carlos Alcaraz. Das alles gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk und unserer großen Auslosungsvorschau auf die US Open 2025.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, 2-mal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall, wo es Podcasts gibt.
Novak Djokovic und Carlos Alcaraz rahmen die untere Hälfte ein. Novak Djokovic spielt gegen seinen Mini-Mi. Das ist jetzt wieder eine popkulturelle Anspielung, die du nicht verstehst, ne?
Na, ich hatte seinen Tennis-Mini-Mi eher als, na, wie heißt der andere? Der Basia? Ready? Ach, Dame.
Buzzer war ready. Ja.
Den, den sehe ich eher als sein Mini-Me, aber dann erzähl mir die popkulturelle Referenz, die ich hier Austin nicht hinbekomme.
Powers. Bei Austin Powers gibt es den Bösewicht und der hat so eine Mini-Version von sich. Das ist sein Mini-Me.
Ach so, na gut. Austin Powers.
Aber Leonard Tien und Novak Djokovic, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Leonard Tien ist eigentlich die linkshändige Version, die linkshändige Light-Light-Light-Version von Novak Djokovic.
Ja, er wird ihn nicht besiegen, sagen wir mal so.
Nee, das wird er wahrscheinlich nicht und trotzdem ist das eine interessante Begegnung. Zweite Runde wissen wir noch nicht, wer auf Djokovic treffen könnte, aber in der dritten Runde Alex Mickelson, Francisco Comesaña oder Sebastian Korda. Sebastian Korda versucht sich jetzt gerade in Winston-Salem wieder in Form zu spielen, bei dem wissen wir allerdings im Moment noch nicht, wie die Form sein wird und Cameron Norrie ist da auch. Alex Mickelson könnte jemand sein, der Djokovic nervt, aber dafür ist der Return wahrscheinlich wieder zu gut.
Ja, auf der anderen Seite hat er natürlich einen guten Sommer gespielt, Viertelfinale in Kanada, ist ja auch immer noch ein junger Typ, hält sich unter den Top 30, also schon beeindruckend. Ich hatte überlegt, ob ich irgendwie ihn so überraschend ins Halbfinale oder so tippe, aber da sind dann doch noch ein paar andere Namen, die ihm wahrscheinlich aufhalten würden.
Ja, aber Novak Djokovic, ja, ins Achtelfinale, das müssen wir auf jeden Fall sagen. Ich bin nur so unsicher, was das was Djokovic angeht, weil wir ihn halt jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen haben.
Ja, und wir wissen nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es eine ähnliche Nummer wird wie im letzten Jahr, wo er an Popline gescheitert ist. Der war natürlich in super Form, aber ich weiß nicht, wie viel Bock Djokovic gerade hat. Also er hat seit Wimbledon nicht mehr gespielt. Gut, jetzt die Mixed-Veranstaltung, aber Doppel ist jetzt nicht seine Disziplin. Oh, ich sehe es nicht. Ich glaube, der war ganz schön frustriert. Auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt hier hinguckt, Alcaraz hat da schon mehr Chancen gegen als gegen Sinner. Vielleicht motiviert ihn das nochmal. Er ist natürlich vom Spielerischen immer noch die Nummer 3, also zumindest in Grand Slams in diesem Jahr gewesen, aber ich sehe die Motivation nicht.
Ich auch nicht im Moment.
Und ich kann mir vorstellen, wenn er hier verliert, sehen wir ihn nicht mehr in diesem Jahr, außer vielleicht in Shanghai oder sowas, aber ich glaube nicht irgendwie bei den europäischen Turnieren.
Auch dafür nehmen wir uns gerade noch die Zeit. Hat Novak Djokovic den perfekten Absprung verpasst?
Naja, der wäre natürlich wirklich die Olympischen Spiele gewesen.
Genau.
Tja, ist halt die Frage, ob man in so einer Situation dann den Überblick hat. Hm?
Ja, Pete Sampras hatte ihn damals. Pete Sampras hatte ihn damals.
Ja, hat sich auch ein paar Wochen Zeit gelassen, ne?
Ja, ja.
Und ist dann sehr still in den Ruhestand im dritten, aber sehr still wird es bei Djokovic nicht zugehen, egal wann der kommt. Also
ja, wahrscheinlich muss er
in Australien.
Wahrscheinlich muss erst noch die Präsidentschaft in Serbien vorbereitet werden.
Ja, er hat aber ganz schön Ärger im Moment
mit der Präsidentschaft. Ja, im Moment hat er tatsächlich ein ganz kleines bisschen Ärger. Francis Tiafoe trifft auf Yoshihito Nishioka in der ersten Runde. Zweite Runde Darwin Blanche oder einen Qualifikanten und dritten Runde eventuell Holger Rune, der auf Botik van der Sandsrug treffen wird. Zweite Runde vielleicht Mackenzie McDonald. Francis Tiafoe hat hier was zu verteidigen. Er sagt, das ist die wichtigste Zeit des Jahres. Er kommt allerdings nicht in der besten Form dahin nach New York.
Ja, musste jetzt auch verletzt in Cincinnati aufgeben, hat jetzt im Mixed anscheinend nicht die allerbeste Leistung gebracht. Holger Rune, der hat natürlich ganz gut gespielt die letzten Wochen. Könnte der Djokovic in einem Grand Slam besiegen? Ich meine, für ihn wäre das eine Riesennummer, glaube ich, egal wie es danach weiterginge. Mal gucken, ob der an Botik vorbeikommt. Der hat ja hier letztes Jahr Alcaraz rausgenommen und wäre ja mal wieder sehr typisch, wenn er das jetzt auch schaffen würde. Also auch das am meisten Achtel der Chancen.
Ja, das können wir auf jeden Fall sagen. Jakub Mencik, der für den Laver Cup nominiert worden ist zum ersten Mal, trifft auf Nicolas Jarry in der ersten Runde. Ist, glaube ich, ein ganz gefährliches Duell auch für Mencik. Zweite Runde vielleicht Fabian Marojan. Und dann haben wir Jean Fonseca, der auf Miomir Kecmanovic in der ersten Runde treffen wird. Und zweite Runde Luka Nardi oder Thomas Mahatsch. Thomas Mahatsch hatte jetzt auch zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen. Jakub Mencik gegen Mahatsch würde ich schon gerne in der dritten Runde sehen. Aber dann haben wir noch Fonseca mit dabei und wir haben Nicolas Jarry dabei. Das ist auch ein 1/16 der Chancen.
Ja, aber wirklich. Und Mencik nicht in Form, Mahatsch nicht in Form, Fonseca nicht in Form. Tja, was machen wir daraus? Für einen wird es hier gut laufen und er kann vielleicht so ein bisschen das aufhalten, dass es nicht geklappt hat. Normalerweise, finde ich, sollte Mencik hier den Anspruch haben, weit zu kommen. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass der wieder mit 2 Sätzen gegen Jarry führt und das dann auch hergibt. Also,
ja. Puh. Kleines Trauma von Jakub Mencik.
Ja, sagen wir so, keinen dieser Spiele habe ich im Halbfinale.
Das war jetzt keine, also hätte jetzt auch von mir eine Bold Prediction sein können, die keine, die gar nicht so bold ist. Brandon Nakashima, den habe ich auch nicht im Halbfinale. Erste Runde gegen Qualifikanten, Ethan Quinn in der zweiten Runde vielleicht, da sind sehr viele Qualifikanten dabei. Und dann haben wir jemanden, der hier ein sehr wichtiges Turnier auch vor sich hat, der ein Finale hier zu verteidigen hat. Taylor Fritz, der allerdings auch nicht in Form ist. Aber die ersten drei Runden sollten sich für ihn zu einer guten Einspielmöglichkeit eignen. Ja, Brandon Nakashima kann ihm gefährlich werden. Trotzdem glaube ich nicht daran, dass Taylor Fritz so unsolide ist. Vorher, wir wissen im Moment nicht, wer die Qualifikanten sein werden. Trotzdem muss er gegen jeden gewinnen. Achtelfinale gegen jemanden wie Jakub Menchik, Nicolas Jarry oder Jean Fonseca oder auch Thomas Machac sollte er auch gewinnen. Das ist für Taylor Fritz hier eine Chance, einen halbwegs verkorksten Sommer gerade zu rücken.
Ja, und ich meine, in Wimbledon hat er gezeigt, dass was möglich ist. Da, okay, hat er sich dann langsam auf dem Rasen in Form gespielt, hat dann aber auch das Halbfinale erreicht, nachdem er da nach den ersten zwei Tagen der ziemlich klare Favorit war. Und es gibt hier Spieler in dem Teil der Auslosung, die ihn besiegen können, aber ich denke, er geht eigentlich als Co-Favorit mit Djokovic da rein.
Ich glaube es auch. Ich glaube es auch. Die Auslosung hätte deutlich schwieriger für Taylor Fritz werden können und ich könnte mir vorstellen, dass er damit nicht unzufrieden ist. Ben Shelton, der muss natürlich auch den Anspruch haben, hier ins Halbfinale zu kommen, beziehungsweise erstmal ins Viertelfinale zu kommen, um dann Carlos Alcaraz herauszufordern oder Radio Pelke herauszufordern. Trifft auf den Qualifikanten, zweite Runde. Carlo Carreño Busta, dritte Runde. Telen Griekspoor, Adrian Mannarino, Corentin Moutet und Jordan Thompson. Das muss für Ben Shelton aber wirklich ein Schaulaufen sein bis ins Achtelfinale.
Ja, wird's auch. Also, Aufmerksamkeit wird er bekommen, die großen Courts wird er auch bekommen. Es wird unterhaltsam werden, da bin ich mir sicher, egal gegen wen er spielt. Und ich sehe da wirklich niemanden bis zum Achtelfinale. Und auch da, reden wir gleich noch drüber, Kaspar Ruud, Jiří Lehečka, jetzt auch nicht so die Spieler, die ihn wahrscheinlich bis ans Äußerste fordern würden. Also wir sollten uns darauf einstellen, dass er hier ein paar Tage dabei sein wird.
Ich habe Jiří Lehečka hier im Achtelfinale, trifft in der ersten Runde auf Borna Coric, Camilo Ugo Carabelli oder Thomas Martin Echeverry in der zweiten Runde. Auf Sand hätte ich gesagt, das wird eine schwierige Aufgabe für Lehečka. Auf Hartplatz, auf dem schnelleren Hartplatz in New York glaube ich das auch nicht. Dann haben wir noch Laszlo Djere gegen Rafael Collignon und Sebastian Ofner und Kaspar Ruud. Und da sage ich Haus und Hof auf 5 Sätze Ofner gegen Ruud. Wer es am Ende gewinnt, weiß ich nicht, aber...
Ich meine, Ruud ist nicht gut wiedergekommen von seiner OP nach dem French Open. Stand jetzt im Finale des Mixed-Wettbewerbs, aber da will ich jetzt mal nicht ganz so viel reinlesen. Ja, also Shelton ist hier schon der Favorit.
Ja, das glaube ich auch. Und dann kommen wir zu einem Sorgenkind und einem Spieler, der gegen Benjamin Bonsi zum dritten Mal spielt, zum dritten Mal in der ersten Runde eines Grand Slams. Und gerade letztens hat erst Bonsi gegen Medvedev gewonnen. Jetzt treffen sie wieder bei den US Open aufeinander. Das wird Medvedev nicht gefallen, auch weil seine Form etwas wackelig ist. Zweite Runde Marcus Giron, dritte Runde Alejandro Davidovic Fokina, der auf Alexander Schewtschenko treffen wird. Wäre ich Alejandro Davidovic Fokina, würde ich sagen, ich kann hier mit sehr viel Selbstvertrauen in diese ersten drei Runden reingehen.
Ja, spielt ein super Jahr, hat einen guten Sommer gehabt, sollte sich einen Sieg auch gegen Medvedev zutrauen. Also zumindest hier der Co-Favorit, wenn nicht sogar der Favorit. Favorit halt schwierig, weil er jetzt auch noch nicht in Grand Slam-Turnieren so häufig geglänzt hat. Aber würde zustimmen, dass er hier den Anspruch haben sollte, die vierte Runde zu erreichen.
Ja, vierte Runde könnte dann Davidovic Fokina auf Carlos Alcaraz treffen. Der wird allerdings in der ersten Runde im Blockbuster der Herren in der ersten Runde auf Riley Opelka warten. Riley Opelka wird der Erstrundengegner von Carlos Alcaraz sein, hundertprozentig eine Night Session. Mattia Bellucci oder Jerry Chang in der zweiten Runde und in der dritten Runde entweder Luciano Daderi, Rinki Hijikata oder zwei aus einem College-Blockbuster, Stefan Dostanek und Elliot Spiziri, die beiden Wildcard-Inhaber. Carlos Alcaraz, wenn Riley Opelka einen Monster-Aufschlag-Tag erwischt, kann ich mir vorstellen, dass es für Carlos Alcaraz schwierig wird, beziehungsweise dass er ins Schwitzen kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er verliert, aber es könnte sein, dass es eine schwierige Aufgabe wird. Wie siehst du das Match? Du sagst wahrscheinlich jetzt, maximal 6 Spiele verliert er da.
Naja, oder wir sehen hier dann jetzt auf einmal von ihm die Aufschlag-Performance. Der hat ja schon ein paar in diesem Jahr hingelegt. Vielleicht stellt er da seinen eigenen Ass-Rekord auf. Das halte ich für möglich. Kann mir aber auch eine enge Partie vorstellen. Aber hey, ich sehe keinen Weg, wie ihn Opelka besiegt.
Kann's auch nicht. Wer siehst du denn jemanden, der Alcaraz gegen Djokovic verhindert? Du wolltest es ja wieder nicht so.
Ach so, ja, soll ich meine Tipps wieder vorlesen? Ja, bitte. Hier unten habe ich Tiafo besiegt Fritz, Shelton besiegt Alcaraz, Sinner besiegt Demenor, Shelton besiegt Tiafo, Sinner besiegt Shelton.
Hallöchen. Gegen wen scheidet Carlos Alcaraz aus? Gegen Ben Shelton?
Ja.
Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ich glaube auch, dass Ben Shelton auf Taylor Fritz treffen wird, weil Fritz sich in Form spielen wird und Fritz gegen Djokovic gewinnen wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Shelton gegen Alcaraz gewinnen wird. Das kann ich mir noch nicht vorstellen. Ich glaube allerdings, dass wir dann das Finale erleben werden. Ich bin so langweilig geworden mit meinen Tipps in der letzten Auslosungsvorschau. Also ich bin total der Spießer geworden, was das angeht. Ich glaube, dass wir Alcaraz gegen Sinner erleben werden.
Und wer gewinnt?
Alcaraz.
Na dann.
Ja. Lasst die Spiele beginnen. Es tut mir leid, dass ich so spießig geworden bin, was das angeht. Ich war früher viel unternehmungslustiger und abenteuerlustiger, aber irgendwie ist das verloren gegangen. Naja.
Und das bei der Stadt.
Ja, genau. Das war's mit unserer Auslosungsvorschau. Hier nochmal der Hinweis. Ab Sonntagabend, Montagmorgen bei euch im Podcatcher wird es unsere Podcasts geben. Wir wissen, dass wir an 11 von 15 Tagen einen Podcast machen werden können. Wann der erscheinen wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und ob der am nächsten Morgen nochmal aktualisiert wird, das weiß ich zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Aber wir werden so viel wie möglich machen an Podcast-Zusammenfassungen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, diese Mühe möchte ich unterstützen, dann könnt ihr das tun. Per PayPal und per Steady ist das möglich. Sonntagabend, Montagmorgen gibt es unser erstes Daily. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.